Ja, es ist natürlich immer die Frage, der richtige Zeitpunkt für wen und mit welchem Prinzip geht es eigentlich nur um Geld?
So schnell kann es gehen. Wir sind bereits in der letzten Folge dieser Shortcast-Reihe angekommen, aber dafür wird es jetzt nochmal so richtig interessant. Semi teilt mit uns sein Geheimrezept für Skalieren eines Unternehmens und gibt anschließend einen persönlichen Einblick, wie das ist, dieses eigene Unternehmen abzugeben und einen Neuanfang zu wagen. Viel Spaß beim Zuhören! In den besten Jahren hattet ihr über 60.000 aktive Kunden und versendet mittlerweile in über 100 Länder. Wie gelingt es einem, dein Business wirklich so groß zu machen? Und was waren deiner Meinung nach in eurem Fall die entscheidenden Faktoren?
Ich hatte eingangs gesagt, ich suchte ein Business, das man skalieren kann. Und was wir relativ schnell gemerkt haben, ist, dass ein Manager in Wien, ein Manager in Stockholm, ein Manager in Singapur und in New York, die ticken genau gleich. Das sind auch, da gibt es ein bisschen kulturelle Differenzen, aber grundsätzlich sind die relativ ähnlich. Die sind vielleicht ähnlicher als jemand, der jetzt aus einer ländlichen Gegend kommt und so weiter. Und da haben wir Partnerschaften gebaut. Das war zuerst mit der Vorgänger- und Organisation von Meisen Mohr. Dann haben wir mit Meisen Mohr zusammengearbeitet und konnten das dann auch da skalieren. Wir haben immer sehr stark auf Storytelling gesetzt. Aus der ganz einfachen Idee, wenn Menschen sich treffen, erzählen sie Geschichten. Und Geschichten bleiben besser hängen als Facts. Also haben wir das in Geschichten verpackt. Und diese Geschichten sind mit unseren Kunden, Stichwort Experts und so weiter, um die Welt gegangen. Und so haben wir das eigentlich gemacht. Wir haben dann auch gewisse Aktivitäten explizit gemacht, um die Geschichten auch über PR oder Social Media zu pushen. Die krasseste Geschichte war Smarter Socks. Da haben wir RF-Tags auf Socken genäht und eine App gebaut, wo man Socken aussortieren kann. Das war aber im 2010 haben wir das entschieden. Im 12 ging es auf den Markt und da hat jemand alle haben gesagt, das schaffst du nicht. Damals gab es auch noch keine RFID-Reader in den Handys. Da haben wir auch gebaut. Wir hatten für diese Geschichte, die sowas von schwachsinnig war oder auch lustig, wir haben hierzu auch ein YouTube-Video, das man mit Smarter Socks und Black Socks noch findet, dass das alles erklärt. Da hatten wir weltweit etwa 400 Artikel in über 100 Ländern und da haben wir natürlich schon auch so ein Momentum gekriegt. Und ich glaube, da muss man mutige Dinge machen und wir haben verschiedene Professoren gesagt, das kriegst du technisch nicht hin und ich habe gesagt, machen wir einfach, da sind wir zurück zur Unterscheidung was und wie und wir haben es dann geschafft und solche Dinge haben immer wieder geholfen, das weiterzubringen. Dann war mir eigentlich auch immer wichtig, dass man nicht nur Kunden gewinnt, sondern auch behält und das hat dann auch geholfen, dass wir die Kundenbasis aufbauen können. Wir haben insgesamt über eine Viertelmillion Leute mit Socken bedient und das war eigentlich sehr spannend.
Habt ihr leider das perfekte Modell gehabt mit dem Abo?
Ja, nein. Es gab, oder es gibt im deutschsprachigen Raum immer noch dieses Wort Abo-Falle. Das geht eigentlich zurück auf die Sanders-Brüder, die später Zalando gegründet haben. Die haben in den 90er Jahren Klingelton-Abos gemacht und andere Mehrwertdienste für Handys, zum Teil auch im Sexbereich. Und diese Firmen, das lief immer so, es war super einfach, da reinzukommen, aber man kam nicht mehr raus. Also man konnte nicht kündigen. Und genau das wollte ich eben nicht, diese Abo-Fallen-Geschichten. Und wenn der wichtigste Kündigungsgrund, das waren etwa 80% der Leute gesagt, ich habe zu viele Socken, die halten zu lange. Und dann war natürlich die Kunst, wenn in einem ersten Schritt hatte man nur, man hat Abo oder hat kein Abo und dann konnte man später Erneuerungen herausschieben und so weiter. Oder eben, wenn die Leute gesagt, okay, ich habe zu viele, dann haben wir ja alle Daten gehabt und haben sehr früh mit Daten gearbeitet, um zu schauen, okay, wann ist die Chance am höchsten, dass er wieder kaufen kann, und haben da die Leute dann über verschiedenste Kanäle wieder angegangen. Wir haben da auch sehr früh mit Marketing Automation rum experimentiert und auch schon vor 3 Jahren mit AI, besten Moment und so weiter, um die Leute zu kontaktieren, der beste Kanal, das alles eingesetzt, und das hat natürlich unheimlich geholfen, dass die Leute nicht abspringen. Er hat das Ganze kombiniert noch mit der Hyperpersonalisierung, also wo wir dann die Leute angeschrieben haben, sie haben dann das erste Mal gekauft, dann immer wieder und jetzt seit dann nicht mehr, was ist passiert, wir denken, jetzt sollten sie, und die haben das sehr persönlich gemacht. Wir haben also das Branding eigentlich mehr auf der Kundenbeziehung als Abo-Dienstleister als auf dem Produkt selber gemacht. Und ich glaube, das hat sehr gut funktioniert. Also es ist nicht nur dieser Locked-in über ein Abo, ich habe einen Vertrag, der läuft weiter, sondern es geht eben weiter, dass man den Leuten das Gefühl gibt, wir nehmen jeden Einzelnen ernst. Wir haben auch wir waren die Ersten, die mit Handschriftenroboter gearbeitet haben, die in der Tat einen Füllfederhalter eingespannt haben und dann 35.000 Briefe personalisiert geschrieben haben. Die haben wir auch die Kuverts mit Tinte angeschrieben. Die Leute haben dann oft den Finger feucht gemacht und sind darüber gefahren, ob es wirklich Tinte ist. Das war Tinte und es sah aus wie Handschrift, und das ist unheimlich eingefahren. Also da nimmt nicht jemand ernst.
Wow, das heißt, ihr wart da immer schon ganz vorne mit dabei. Welche persönlichen Qualitäten haben dir sonst noch geholfen, dieses Business so groß zu skalieren und international erfolgreich zu machen?
Also ich glaube, ich habe das Glück, dass ich auf der einen Seite Vision haben kann, Vision mir Dinge vorstellen, die es gar noch nicht gibt, und aber auch pragmatisch weiß, was der erste Schritt in diese Richtung ist. Ich habe mir manchmal oft überlegt, bin ich jetzt ein Zahlenmensch, weil wir haben vorhin von AI, von Datenanalyse und so weiter, habe ich viel gemacht. Aber ich bin auch ein kreativer Kopf. Also ich habe oft irgendwann, als Video groß aufkam, habe ich meinen Mitarbeiter gesagt, wir müssen mehr mit Bewegtbilder arbeiten. Sagen sie, ja, das ist unheimlich teuer und kompliziert. Und dann habe ich dann halt angefangen, selber Animationen zu machen und so weiter, weil ich einfach gesagt, es kann doch nicht sein, dass wir das nicht können, und bin da eigentlich dann immer quasi derjenige gewesen, der vorausgerannt ist, und habe beides gekonnt. Und diese Kombination, das ist ein Glück, das hat man oder nicht. Dafür bin ich vielleicht dann, wenn es im Detail, bin ich nicht so gut. Also ich weiß, mit der Zusammenarbeit mit verschiedenen Menschen, ich bin auf den ersten 40-50% eines Projektes super gut, weil ich dann relativ schnell den Überblick habe, das strukturieren kann, das zusammenfassen kann, die große Idee haben kann. Aber wenn ich dann auf 3 Stellen nach dem Komma optimieren muss, dann wird es mir langweilig.
Jetzt warst du ja doch recht lang mit Black Socks beschäftigt und hast letztes Jahr dein Unternehmen verkauft. Was hat dich da dazu bewegt, dein Baby sozusagen loszulassen? Gibt es da einen richtigen Zeitpunkt? Wann war der für dich gekommen?
Ja, es ist natürlich immer die Frage, der richtige Zeitpunkt für wen? Und mit welchem Prinzip? Geht es eigentlich nur um Geld? Ich kann mir vorstellen, dass ich vielleicht in dieser Boomzeit mehr gekriegt hätte, als E-Commerce mehr boomte als jetzt. Aber dann hat es für mich nicht gepasst. Und dann gibt's. Ich war eigentlich immer getrieben, Spaß zu haben, frei zu sein, zu tun, was ich will. Und irgendwann ging der Spaß zurück. Und ich habe dann auch gemerkt, auch wenn man das manchmal nicht wirklich einsehen will, auch ich werde älter. Und wenn ich diese Zeit, meine berufliche Zeit noch was anderes tun will, dann wäre das so langsam der Moment gekommen, um das loszulassen, um neue Dinge anzugehen. Und so hat das für mich dann auch super gepasst. Wir haben das an eine Firma verkauft, wo ich das Gefühl habe, die werden es anders machen, aber die werden das sicherlich weiterziehen. Die fahren das nicht gegen die Wand. Die werden da was aufbauen. Und dann wusste ich, okay, mein Baby, mein erstes Kind sozusagen, die Firma, ist jetzt halbwegs erwachsen. Ich muss die ziehen lassen und mach was anderes für mich. Das ist so ein bisschen. Und im Moment bin ich in der Phase, wo ich, die habe ich ein bisschen unterschätzt. Es ist gar nicht so einfach herauszufinden, was man wirklich will, was man kann. Wo bin ich wirklich gut? Wo bin ich? Was will ich mehr tun in den nächsten knapp 20 Jahren, die mir da noch bleiben, um zu arbeiten? Was will ich? Was macht mir am meisten Spaß und so weiter? Da bin ich noch ein bisschen in der Findungsphase.
Was ist mit dir da passiert persönlich, als du dein Unternehmen verkauft hast? Ist das eine beängstigende Situation? Ist das befreiend? Was passiert da in einem?
Ich glaube, eigentlich war der Moment, als ich dann wirklich verkauft habe, das ist ja auch ein Prozess, der dahin führt. Und als es dann wirklich über die Bühne war, war das eher so ein bisschen erleichtert. Jetzt muss ich nicht mehr. Aber man beginnt natürlich schon früher ein bisschen loszulassen. Vielleicht etwas, das alle Hörer kennen, in einer Beziehung derjenige, der Schluss macht. Wenn er dann wirklich Schluss macht, hat er sich das vorhin schon so lange oft überlegt, dass eigentlich, wenn es raus ist, das gar nicht mehr so schlimm ist, weil der Prozess hat schon viel früher angefangen. Ich denke, jetzt nicht, dass ich Schluss gemacht habe mit Unternehmertum, aber da ist so ein bisschen die Analogie, die man vielleicht aus dem Alltag ein bisschen kennt.
Ja, eine sehr schöne Analogie. Ich glaube, da können sehr viele relaten. Du hast mit E-Commerce gestartet, hast da voll den Zahn der Zeit getroffen, warst an der Zeit sogar voraus. Was ist deiner Meinung nach, was hat Potenzial, das nächste große Ding zu werden?
Das ist schwierig. Ich glaube, die ganze Digitalisierung, die wird weitergehen. Und ich glaube, der Weg wird mehr in Richtung Gebrauch von Dingen als Besitz von Dingen. Commerce ist ja eigentlich Handel. Und ich glaube, man kann Dinge anders nutzen, als dass man es kauft. Wir sehen das im Moment in der Mobilität. Es gibt andere Ansätze. Und ich glaube, da wird die Digitalisierung helfen, dass man gescheite Lösungen findet, um den Alltag zu bewerben. Es wird immer diese Hype-Themen geben. Im Moment KI ist ein großes Thema, Krypto war ein großes Thema. Ich glaube, das für sich alleine, wenn man zurückgeht zum Consumer Insight, AI hilft niemandem, aber wenn man AI so einsetzen kann, dass das das Leben einfacher macht, dann geht es nicht mehr um KI, sondern geht es immer macht mir das Leben einfacher. Und ich glaube, wir müssen auf die Ebene kommen, wo wir weg von den Technologien kommen. Wenn wir Krypto nehmen, wenn ich jetzt in Venezuela zu Hause wäre, dann würde ich unbedingt da investieren, weil das ist Geld, das kann mir niemand klauen. Wenn ich in einem halbwegs zivilisierten Land wie Österreich oder Schweiz lebe, dann komme ich auch ohne Krypto aus, dann ist es eher spekulativ. Also daher glaube ich, geht es immer zurück zum, was ist der Nutzen für den Menschen? Und zwar die Masse, es geht ja um die Masse. Und wo hole ich die Leute ab? Und das hat eigentlich mit Technologie und so weiter nichts zu tun. Die Technologie gibt einem nur die Möglichkeit, Dinge zu tun, die vorher nicht möglich wären. Also zurück zu uns. Ich hatte Mitte 90er Jahren die Idee vom Sockenabo. Es gab aber kein Internet, das Internet war noch nicht verbreitet. Was hätte das geheißen? Wir hätten Kataloggeschäft oder Telefonverkauf machen müssen. Und für mich hatten diese beiden Themen Mundgeruch. Das war wirklich was, mit dem wollte ich nichts zu tun haben. Und entsprechend habe ich es nicht gemacht. Dann kam E-Commerce, dann wurde es einfacher. Dann haben wir es gemacht. Und ich glaube, aber im Kern die Idee, was bringt es dem Endkunden, das bleibt.
Jetzt haben wir sehr ambitionierte Hörerinnen und Hörer. Welche schließende Worte würdest du an junge, ambitionierte Menschen von heute gerne richten? Was, Was möchtest du an die weitergeben?
Macht das, was ihr Spaß habt. Macht das, was ihr machen wollt. Dann werdet ihr damit Geld verdienen. Aber versucht nicht die Abkürzung, dem Geld hinterher zu rennen, weil das macht dann keinen Spaß und oft funktioniert es auch nicht. Weil ich glaube, Unternehmertum hat viel mit Leidenschaft zu tun. Und das Resultat vom Ganzen kann sein, dass man damit Geld verdient. Aber wenn das die Hauptmotivation ist, lasst euch anstellen.